HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Claudia Sauter, schönen guten Abend.
Der Untersuchungsausschuss wird als das schärfste Schwert der Opposition bezeichnet.
Wer wusste wann von was? Warum hat man nicht frühzeitiger darauf reagiert? Welche Fälle werden überprüft? In welchen Stichproben werden sie überprüft?
Die Aufklärung hat begonnen, aber es ist ein erster Schritt nur. Wir stehen am Anfang der Aufklärung der Zustände und der Probleme rund um das BAMF.
Mitglieder der AfD-Fraktion im Bundestag stellten heute den Antrag zum Untersuchungsausschuss der Flüchtlingspolitik der Bundesregierung der Öffentlichkeit vor.
Wer diesen Untersuchungsausschuss befürwortet, hat, glaube ich, eine andere politische Motivation, als die Qualität im Bundesamt für Migration zu steigern.
Untersuchungsausschüsse sind sehr häufig Skandal-Enquetes. Das heißt, sie beschäftigen sich mit politischen Skandalen, sei es zum Beispiel illegale Parteispendenaffären, illegale Rüstungsgeschäfte oder Spionageaffären.
Ich finde, dass das Thema Untersuchungsausschuss keins ist, wo parteipolitische Profilierung über Medien stattfinden sollte.
Heiß ist es diese Woche in Deutschland und hitzig auch im Bundestag. Was dort die Temperaturen treibt, ist das mögliche Herannahen eines Untersuchungsausschusses über die fragwürdigen Asylbescheide des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge, der, obwohl noch gar nicht beschlossen, schon jetzt wirkt wie die Aussicht auf schwere Gewitter und Starkregen. Man weiß zwar nicht genau, wo die niedergehen werden, aber jeder verbarrikadiert schon mal vorsorglich die Kellertüren. Im politischen Tagesgeschäft sieht das so aus. Noch ehe die Bundestagsabgeordneten die berühmten W-Fragen eines Untersuchungsausschusses klären könnten, also wer hat im BAMF wann was gewusst und wem im zuständigen Bundesinnenministerium und von dort ins Kanzleramt gemeldet, da versuchen die damals und heute Verantwortlichen schon jetzt ihre Haut zu retten, als da sind Peter Altmaier, der ehemalige Flüchtlingskoordinator im Kanzleramt, dann Frank-Jürgen Weise, ehemaliger Chef des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge und schließlich auch in gewisser Weise der Innenminister Horst Seehofer. Die genannten drei sagen in diesen Tagen viel, im Kern aber vor allem eins, schuld waren und sind die anderen. Nur eine schweigt wie fast immer, die Bundeskanzlerin. Auf sie läuft aber alles zu. Um ihre Rolle geht es. Deshalb wollen die Rechtspopulisten von der AfD unbedingt einen Untersuchungsausschuss. Die FDP auch, nur nicht so böse wie die völkische Konkurrenz. Die Linkspartei ist dagegen, die Grünen auch, SPD und CDU sind noch in der Deckung. Wie immer sich diese Woche politisch entwickeln wird, wir stellen schon mal vorausschauend die Frage, ist ein Untersuchungsausschuss tatsächlich ein scharfes Schwert des Parlaments? Und wer liest am Ende die knochentrockenen Ergebnisberichte mit im schlimmsten Fall über 1000 Seiten, wenn der Skandal längst durch und die Handelnden womöglich schon in Altersteilzeit sind? Noch ist unklar, ob es überhaupt einen Untersuchungsausschuss geben wird, aber die Versuchsanordnung, die steht schon. Aus Berlin Sabine Müller.
So smart sich FDP-Spitzenpolitiker gerne geben, beim Balanceakt auf dem Drahtseil wird es auch für sie schwierig, wackelfrei durchzukommen. Vorstellung des Antrags auf einen BAMF-Untersuchungsausschuss. Parteichef Christian Lindner beschwert sich.
Es scheitert bislang ausschließlich am Willen der Grünen Partei.
Das kann eigentlich nur heißen, die Stimmen der AfD für den Ausschuss und den Antrag der FDP hat Lindner längst eingepreist und er braucht nur noch eine weitere Fraktion, damit es klappt. Auf Nachfrage fällt dem Parteichef dann auf, dass das vielleicht keinen guten Eindruck macht. Deshalb betont er dann, er rechne eigentlich gar nicht mit den Stimmen der AfD.
Wir legen ein Dokument vor, in dem ausdrücklich vermerkt ist, dass es uns um Aufklärung als vertrauensbildende Maßnahme geht. Und dass wir Verschwörungstheoretikern das Handwerk legen wollen. Wenn die AfD dem zustimmen könnte, würde denen die Hand abfallen. Aber ich will sie nicht abhalten.
Und reden will Lindner mit der AfD auch nicht, denn die habe doch eine ganz andere Stoßrichtung im Ausschuss. Lindner und Co. müssen das sehr betonen, denn die Fragen in den beiden Anträgen von FDP und AfD sind grundsätzlich dieselben. Was passierte seit 2014 in der deutschen Flüchtlingspolitik? Wer wusste wann was? Wie genau kam es zur Grenzöffnung 2015? Welche Rolle spielte die Kanzlerin? Wir wollen die gesellschaftliche Lage durch Aufklärung befrieden, heißt es bei der FDP. Die AfD wolle dagegen eskalieren. FDP-Fraktionsmanager Marco Buschmann.
Bei uns geht es doch nicht darum, mit dem Finger auf Leute zu zeigen und die am nächsten Baum aufzuhängen. Das ist so ein bisschen die Herangehensweise der AfD.
Von Bäumen und Aufhängen war bei der AfD nun nicht die Rede. Fraktionsvize Beatrix von Storch hatte bei der Vorstellung des Antrags nur klargemacht:
Wir suchen den Gesamtverantwortlichen.
Heißt wohl eher die Gesamtverantwortliche, Angela Merkel. Der Druck auf die Kanzlerin wächst. Nach Medienberichten, dass Ex-BAMF-Chef Weise sie Anfang 2017 zweimal persönlich über Probleme beim BAMF informierte. Die grüne Parteichefin Annalena Baerbock.
Deswegen muss die Bundeskanzlerin im Parlament jetzt, und zwar jetzt und nicht erst in ein paar Monaten, Rede und Antwort stehen, warum weder das Innenministerium noch das Kanzleramt darauf reagiert hat.
Probleme beim BAMF? Aber das wusste doch jeder, sagt SPD-Fraktionschefin Andrea Nahles.
Dass aber da eine Großbaustelle beim BAMF existiert, mit Verlaub, das ist allen damals Involvierten bekannt gewesen.
Andere in der SPD, ein Parteivize, der Generalsekretär, schießen dagegen scharf Richtung Kanzlerin. Merkel habe schlicht versagt. Bisher kommt aus der SPD aber keine Forderung nach einem Untersuchungsausschuss. Auch Grüne und Linke sind zurückhaltend, nicht zuletzt, weil sie Motive und Methoden der FDP skeptisch sehen. Für einige Diskussionen sorgt, dass sich in der CDU die Ersten aus der Deckung wagen. Ein junger CDU-Bundestagsabgeordneter aus Mecklenburg-Vorpommern hat sich für einen Untersuchungsausschuss ausgesprochen. Bisher sieht es aber nicht so aus, als ob das der Beginn einer Welle wäre. Von daher erscheint die Hoffnung der FDP, dass es noch eine ganz große Koalition für einen Untersuchungsausschuss gibt, dass auch Union und SPD mitmachen, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt, illusorisch.
Der Bericht unserer Hauptstadtkorrespondentin zeigt, der Wille zur Aufklärung der skandalösen Asylentscheide im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, der ist parteipolitisch getrübt. Unter Aufklärung versteht offenbar jeder etwas anderes. Christoph Schwennicke, Chefredakteur des Magazins für politische Kultur Cicero, guten Abend.
Ja, guten Abend, Frau Sauter.
Journalisten verschiedenster Medien recherchieren, sehr fleißig. Jeden Tag kommen neue Einzelheiten aus dem BAMF ans Licht. Im Innenausschuss des Bundestags werden derzeit die Vorgänge untersucht. Was bringt also ein irgendwann mal, wahrscheinlich im Herbst, eingesetzter Untersuchungsausschuss? Sind Sie dafür?
Ich bin dezidiert dafür und das schon lange. Als der geschätzte Kollege Robin Alexander von der Welt die Recherchen zu seinem Buch Die Getriebenen vorgelegt hat, wo er die entscheidende Phase in dem Zeitraum komplett missglückten Flüchtlingspolitik Spätsommer, Herbst 2015 und dann auch noch bis Frühjahr 2016 vorgelegt hat, war mir eigentlich klar, hier muss ein Untersuchungsausschuss ansetzen. Übrigens hat damals die Lobrede, die Laudatio auf die Buchvorstellung ein gewisser Christian Lindner gehalten, der jetzt auch den Untersuchungsausschuss anstrebt. Da war mir klar, da muss ein Untersuchungsausschuss her, weil ein Untersuchungsausschuss zwei andere Dinge noch erfüllt. Erstens, er hat juristische Mittel, die wir Journalisten nicht haben. Und zweitens, der Lichtkegel der Öffentlichkeit ist darauf gerichtet. Und da müssen auch diejenigen dann Rede und Antwort stehen, und zwar im Lichtkegel der Öffentlichkeit, die maßgeblich diese Verfehlungen seinerzeit zu verantworten haben, namentlich Angela Merkel, ihr damaliger Flüchtlingskoordinator Peter Altmaier und der damalige Bundesinnenminister Thomas de Maizière.
Aber in einem solchen Ausschuss, das wäre ja nicht der erste, man kann auf eine lange, jahrzehntelange Geschichte von Ausschüssen zurückschauen und dann auch an diesen sehen, da sitzen die Abgeordneten alle in ihren parteipolitischen Schützengräben, so wie im Parlament. Die einen würden die Flüchtlingspolitik der Kanzlerin verteidigen, die anderen versuchen, sie zu diskreditieren. Das haben wir doch jetzt schon in der parlamentarischen wie auch in der öffentlichen Debatte.
Ja, aber der parlamentarische Untersuchungsausschuss hat andere Möglichkeiten als die normale politische Debatte. Er funktioniert im Prinzip wie ein Prozess, und deswegen gibt es da in der Tat Verteidiger und Staatsanwälte, wenn Sie so wollen, die jeweils ihre parteipolitischen auch Ambitionen dort ausleben oder ihre Ziele auch dabei verfolgen. Aber nochmal, das halte ich für legitim. Und es liegt einfach zu viel da im Moment auf dem Tisch. Und es muss aber noch mehr auf dem Tisch, um das so auf sich beruhen zu lassen. Denn ich glaube keinen Moment, dass es sich bei Bremen, also bei der Außenstelle Bremen des BAMF, um einen Einzelfall handelt. Das ist der, der jetzt bekannt wurde. Und der ist vielleicht in seiner Dimension auch besonders bemerkenswert. Im Prinzip war das ein Strukturversagen, was notwendigerweise kommen musste, weil jedes Amt der Welt mit dieser Aufgabe, die ihm politisch gestellt wurde, überfordert gewesen wäre.
Und außerdem aber ermitteln ja bereits Staatsanwälte und der Bundesrechnungshof in Sachen BAMF und fragwürdige Asylbescheide. Da werden ja Fragen juristisch nach Verantwortung gestellt. Da müssen sich auch Leute, wenn es dann zu Befragungen kommt, richtig verhalten und können nicht rumlügen.
Ja, aber das ist natürlich, das sind die Ermittlungen und die Aufarbeitung im Einzelfall und im Kleinen. Mhm. Worum es im Untersuchungsausschuss ginge, das wäre die Aufarbeitung der politischen Verantwortung im Großen. Und ich würde gerne mal daran erinnern, Frau Sauter, es gab schon zu vergleichsweise geringeren Anlässen teilweise auch wirklich alberne Untersuchungsausschüsse. Einer hieß mal Lügenausschuss, da musste sich die SPD im Nachhinein vorhalten lassen, sie habe im Wahlkampf Lügen verbreitet oder falsche Wahlkampfversprechen abgegeben. Es gab mal einen sogenannten Visa-Untersuchungsausschuss, da ging es um fingierte Visa, die ausgestellt wurden. Also das sind, also vor allem der Lügenausschuss ist also vergleichsweise lächerlich gemessen an dem, worum es hier jetzt geht.
Also am Anfang berichten aus spektakulären Untersuchungsausschüssen noch täglich Journalisten. Käme ein solcher Untersuchungsausschuss zum BAMF und zur Flüchtlingspolitik, dann wäre das sicher so. Es ist nur, die Erfahrung zeigt, das Interesse lässt dann schnell nach, wenn neue Themen aufpoppen. Und die Abschlussberichte, wer liest die denn?
Also erstens ist das, was Sie beschreiben, zwar zum Teil richtig, aber dann ein Versagen der Medien und nicht ein Versagen des politischen Systems, denn natürlich muss man da dranbleiben und weiter drin sitzen. Und ja, da kommen hinterher umfangreiche Ergebnisse dabei raus, da werden auch hunderte von Aktenordnern gewälzt werden, aber all das ist kein Argument gegen, sondern ein Argument für den Ausschuss. Denn erstens wird es auch Journalisten geben, da können Sie sicher sein, die von Anfang bis Ende dort sitzen bleiben werden, denn es gibt nach wie vor Medien, der Hessische Rundfunk gehört bestimmt dazu,
auf jeden
die
Fall.
Sich das leisten können, da ihre Korrespondenten auch Stunden und Tage sitzen zu lassen. Der Spiegel kann sowas auch mit Sicherheit und andere auch. Also das sind für mich keine hinreichenden Argumente zu sagen, ach, dann können wir es ja auch gleich bleiben lassen.
Kurz zusammengefasst, wäre ein solcher Untersuchungsausschuss gut für unsere demokratische Kultur?
Ja, ich glaube ja, weil diese Entscheidung damals 2015 hat dieses Land in einer Weise gespalten, wie ich das noch nicht erlebt habe. Vielleicht der NATO-Doppelbeschluss, aber da war ich noch sehr, sehr jung. Dieser Riss geht ja ganz tief, der geht durch Familien, der geht durch Redaktionen, der geht durch Freundeskreise. Eine in weiten Teilen unappetitliche Partei, die AfD, hat enorm von dieser, in meinen Augen, Fehlentscheidung der Bundeskanzlerin profitiert. Und ich glaube, dass so ein Ausschuss dazu führen könnte und mithelfen könnte, diese Spaltung der Gesellschaft da wieder ein Stück weit in Ordnung zu bringen.
Christoph Schwennicke, Chefredakteur des Magazins für politische Kultur Cicero. Besten Dank und schönen Abend Ihnen. Was passiert in Untersuchungsausschüssen und wie furchtlos agieren dort wohl Abgeordnete, die Fehler von Parteifreunden aufklären sollen, die vielleicht sogar die eigene Kanzlerin grillen sollten? Was haben sie wann gewusst und warum haben sie nicht gehandelt? Kein Wunder, dass die CDU einen Untersuchungsausschuss zu den Vorgängen im BAMF verhindern will. Das könnte nämlich so ausgehen wie im Lustspiel »Der zerbrochene Krug« von Heinrich von Kleist. Da muss der Dorfrichter Adam über eine Tat zu Gericht sitzen, die er selber begangen hat. Verhandelt wird, was sich in der Vergangenheit ereignet hat, aber das wird erst allmählich im Prozess enthüllt. Weshalb das Stück auch als Musterbeispiel eines analytischen Dramas gilt. Zu Beginn des Prozesses wird Dorfrichter Adam nach seiner Strategie gefragt.
Befehlen Euer Gnaden den Prozess nach den Formalitäten oder so, wie er in Häusum üblich ist, zu halten?
Nach den gesetzlichen Formalitäten, wie er in Häusum üblich ist. Nicht anders.
Gut, gut. Ich werde euch zu bedienen wissen. Seid ihr bereit, Herr Schreiber?
Zu euren Diensten.
So, nimm Gerechtigkeit an deinen Lauf. Kläger, trete vor.
Hier, Herr Dorfrichter.
Wer seid ihr?
Wer?
Ihr.
Wer ich?
Wer ihr seid? Des Namens, Standes, Wohnorts und so weiter.
Ich glaube, er spaßt, Herr Richter.
Spaßen? Was? Ich sitze im Namen der Justiz, Frau Marte. Und die Justiz muss wissen, wer ihr seid.
Lasst doch die sonderbare Frage. Ihr guckt mir alle Sonntag in die Fenster, ja, wenn ihr aufs Vorwerk geht.
Kennt ihr die Frau?
Sie wohnt hier um die Ecke, Euer Gnaden. Witwe eines Kastellans. Heber mir jetzt. Sonst eine ehrliche Frau von gutem Ruf.
Wenn ihr so unterrichtet seid, Herr Richter, setzt ihren Namen nur ins Protokoll und schreibt dazu, dem Amte wohlbekannt. Fragt nach dem Gegenstand der Klage jetzt.
Jetzt soll ich...
Ja, den Gegenstand ermitteln.
Das ist gleichfalls ein Krug, verzeiht.
Wie gleichfalls?
Ein Krug. Ein bloßer Krug. Setzt einen Krug ins Protokoll und schreibt dabei, dem Amte wohlbekannt. Ist nicht ein Krug, Frau Marthe?
Ja, hier der Krug.
Und wer zerbrach den Krug? Gewiss, der Schlingel.
Ja, er, der Schlingel dort.
Mehr brauche ich nicht.
Das schlügt sie in den Hals hinein.
Schweig, Maulaffe! Setzt einen Krug, Herr Schreiber, wie gesagt, zusammen dem Namen des, der ihn zerschlagen. Jetzt wird die Sache gleich ermittelt sein.
Herr Richter, ei, welch ein gewaltsames Verfahren.
Ihr Gnaden lieben Förmlichkeiten nicht...
Wenn ihr Herr Richter Adam recht anders nicht als so könnt geben, so tretet ab.
10 Jahre nach dem Erscheinen des zerbrochenen Krugs, im Jahr 1811, gehörte schon die Rolle des Dorfrichters Adam zu den größten und begehrtesten Charakterrollen des deutschen Dramas. Übrigens kann auch der Vorsitz in Untersuchungsausschüssen eine solche Charakterrolle sein. Macht einer es gut, ist einer eine Rampensau und Journalisten sitzen im Publikum, dann kann der Chefuntersucher ein Star werden und sich als großer Aufklärer eine tragende Rolle sichern. Sie hören H2 der Tag. Der nächste bitte, Untersuchungsausschüsse und ihre Folgen. An der Kontur seiner Charakterrolle hat heute auch der FDP-Fraktionschef Christian Lindner gearbeitet. Er hat seinen Antrag für einen Untersuchungsausschuss vorgestellt. Und damit will er ganz hoch hinaus, weniger als eine grundlegende Überarbeitung des deutschen Asyl- und Aufenthaltsrechts soll hinten nicht rauskommen. Der große Wurf also. Ist das aber Sinn und Zweck eines Untersuchungsausschusses? Was darf der überhaupt? Was kann der? Und wer redigiert den Abschlussbericht für das Parlament? Informationen von Ariane Focke.
Parlamentarische Untersuchungsausschüsse, kurz PUA, sind das Kontrollinstrument des Parlaments und in der Regel soll damit aufgeklärt werden.
Wer wusste wann von was? Warum hat man nicht frühzeitiger darauf reagiert?
Seit 1949 gab es insgesamt 45 Untersuchungsausschüsse. Damit ein Untersuchungsausschuss eingesetzt wird, müssen 25% der Abgeordneten im Bundestag dafür stimmen. Die Ausschüsse tagen in der Regel öffentlich. Alle Fraktionen sind entsprechend ihrer Fraktionsgröße vertreten.
Es wird natürlich schwierig werden und wir werden mit dem Risiko leben müssen, am Ende nicht alles vollständig aufklären zu können.
Ein Untersuchungsausschuss hat das Recht, Zeugen und Sachverständige zu vernehmen und Gerichte und Verwaltungsbehörden ermitteln zu lassen. Das Ergebnis stellt er am Ende in einem Bericht vor. Wie die einzelnen Fraktionen dieses Ergebnis dann bewerten, ist aber nochmal ein ganz anderes Thema.
Wir haben die Akten intensiv uns angeschaut. Wir sind jedem Vorwurf nachgegangen und sind darauf zu der Erkenntnis gekommen, dass hier erfreulicherweise, Gott sei Dank, keine Fehler gemacht wurden.
Auch ein Verteidigungsausschuss kann als Untersuchungsausschuss konstituiert werden. Das kann jederzeit geschehen, damit das Parlament eine wirksame Kontrolle über die Streitkräfte und in Verteidigungsangelegenheiten gewährleisten kann. In der Vergangenheit ist das 13 Mal geschehen. Unter anderem Ende der 80er Jahre, als das Flugzeugunglück von Rammstein untersucht wurde. Aber auch der Luftangriff im afghanischen Kundus auf 2 Tanklaster mit etwa 100 Toten war von 2009 bis 2011 Thema eines solchen Untersuchungsausschusses. Die wohl längste Rede in einem Untersuchungsausschuss hielt übrigens Otto Schily, SPD. 2005 hat der ehemalige Bundesinnenminister mit seiner Eingangserklärung einen Rederekord im Visa-Untersuchungsausschuss aufgestellt. Ganze 5 Stunden und 10 Minuten Brutto-Redezeit benötigte er bei seiner ohne Pause verlesenen Erklärung. Unterbrechungen wurden von ihm übrigens nicht gestattet.
Sie werden mich nicht davon abbringen, von meinem Recht Gebrauch zu machen, in der Ausführlichkeit den Sachverhalt darzustellen, wie ich das für geboten halte.
Kein Wunder also, dass Volker Kauder, CDU, bei einem weiteren Untersuchungsausschuss ein Jahr später, zu dem ebenfalls wieder Otto Schily als Zeuge geladen war, so reagierte.
Also mir würde es grausen, wenn ich so ein Erlebnis nochmal hätte wie im Visa-Untersuchungsausschuss, wo wir morgens um 10 mit der Vernehmung begonnen haben und am nächsten Morgen um 6 fertig waren.
Mehr als einen oder zwei reguläre Untersuchungsausschüsse gibt es selten. In der vergangenen Legislaturperiode gab es allerdings so viele Untersuchungsausschüsse wie seit den 50ern nicht mehr. 5 waren es, darunter der U-Ausschuss zur NSA-Späh-Affäre, zum rechtsextremen Terrornetzwerk NSU und zu den sogenannten Cum-Ex-Geschäften, einer zweifelhaften Praxis im Aktienhandel. Außerdem gab es einen Ausschuss zum früheren SPD-Abgeordneten Sebastian Edati und einen Dieselausschuss. Im März dieses Jahres wurde der erste Untersuchungsausschuss für diese Legislatur eingesetzt. Der Bundestag stimmte einstimmig für einen Untersuchungsausschuss zum Terroranschlag auf dem Berliner Breitscheidplatz. Nach 3 vorbereitenden Expertenanhörungen geht es an diesem Donnerstag in die Beweisaufnahme durch Zeugenbefragung.
Und dann braucht ein Abschlussbericht natürlich am Ende auch geneigte Leser, die wissen wollen, was lief schief und wie vermeiden wir die Fehler künftig. Gibt es diese Leser in Regierung und Parlament oder sind womöglich alle erleichtert, dass wieder Ruhe herrscht und man den Bericht im Archiv versenken kann, weil der Skandal, der den Ausschuss erzwang, schon halb vergessen ist? Carsten Germes, FAZ-Wirtschaftsjournalist und Autor eines Buches über parlamentarische Untersuchungsausschüsse und politischer Skandal. Sie sind Spezialist für die Mutter aller U-Ausschüsse, den Flick-Untersuchungsausschuss zu illegalen Parteispenden in den 80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Guten Abend.
Guten Abend.
Noch gibt es keinen über die Asylbescheide im BAMF. FDP und AfD haben zwar Anträge auf Einsetzung eines solchen Untersuchungsausschusses gestellt, aber dafür brauchen die Stimmen anderer Abgeordneter. Das ist ja nicht realistisch, oder?
Ja, das ist problematisch. Ich halte es für nicht unrealistisch im Gegensatz zu Ihnen, weil wenn Sie sich Untersuchungsausschüsse in der Geschichte angucken, dann sehen Sie, dass sie eigentlich immer erst reagiert haben auf politische Skandale. Das heißt, das Thema war immer schon da. Und wenn Sie sehen, dass Politik heute mehr denn je Machtgewinn durch Publizität ist, dann mag ich nicht ausschließen, dass sich das Quorum doch noch finden mag. Sei es, dass eine der linken Oppositionsparteien sich auch etwas davon erhofft, das Thema zu untersuchen und damit auch möglicherweise der Bundeskanzlerin, die ja selbst schon ins Blickfeld gerückt ist, zu schaden. Oder dass auch aus dem Regierungslager, wo ja nicht alle glücklich sind mit dem BAMF, vielleicht ein paar Abweichler zustimmen. Also es ist, ich würde mal sagen, 50-50.
Wenn sich aber dann dieser Ausschuss konstituieren würde, dann müssen ja Ziele definiert werden. Das muss irgendjemand tun. Wo soll der Ausschuss hinforschen? Wen will er befragen? Was will man überhaupt rausfinden? Für die AfD ist ja klar, die will ein Tribunal über die Flüchtlingspolitik der Kanzlerin. Die AfD will sogar Empfehlungen erarbeiten lassen für eine ganz neue Asylpolitik. Ist das nicht ein bisschen viel für einen U-Ausschuss?
Das ist genau wieder die Ebene von, wenn man so will, propagandistischem Einsatz. Also Untersuchungsausschüsse haben immer eine propagandistische Funktion gehabt. Und für die AfD ist das ziemlich deutlich. Sie wollen sozusagen, man könnte fast sagen, die Systemfrage stellen. Bei der FDP ist es moderater. Und am Ende, wenn es einen Ausschuss geben wird, denke ich, wird er viel enger in der Zielführung sein und die Fragen nicht im AfD-Sinne weit fassen, sondern sagen, wir untersuchen die Abläufe im Bundesamt für Flüchtlingsfragen und Migration. Und das war auch beim Flick-Untersuchungsausschuss so. Die Grünen sind damals erstmals in der Opposition mit einem ganz weitgehenden Antrag gescheitert. Der wurde abgelehnt. Es kam stattdessen ein Antrag der Sozialdemokraten, der in der Fragestellung viel enger war und dann auch angenommen worden ist.
So ein Untersuchungsausschuss, der kann ja auch sehr sexy sein. Wurde nicht Otto Schilly im Flick-Untersuchungsausschuss um verdeckte Parteispenden erst der Politstar, der er dann wurde?
Ja, Otto Schilly war für die Grünen damals eine Idealbesetzung. Also, dass damals ein Abgeordneter wie Otto Schilly für sie in den Flick-Untersuchungsausschuss ging, war ein Glücksfall sondergleichen, der auch der Partei sicherlich sehr gedient hat, weil sie einfach dann präsent war. Da sind wir wieder bei dem Thema Machtgewinn durch Publizität. Er war da und er hatte es auch leicht. Er war erstens einfach ein erfahrener Strafverteidiger. Und der Untersuchungsausschuss hat ja auch deswegen so eine starke Position, weil seine Befragungen nach den Regeln der Strafprozessordnung sind. Das heißt, Schilly war einer, der wirklich wusste, wie das Spiel funktioniert. Gleichzeitig war er neu im Bundestag. Die grüne Fraktion war damals das erste Mal ja im Bundestag vertreten. Das heißt, er war nicht in diesen Zwängen, in denen Abgeordnete der anderen Parteien sind. Beim Flick-Untersuchungsausschuss wollten die Sozialdemokraten dem damaligen Wirtschaftsminister Lambsdorff von der FDP, den sie verantwortlich für den Koalitionswechsel gemacht hatten, sagen wir mal, belasten. Die CDU wollte der SPD am Zeug flicken. Das heißt, sie waren alle Verteidiger, Angreifer und waren befangen. Schilly war der Einzige, der wirklich von außen gucken konnte und damit, wenn man so will, radikale Opposition machen konnte.
Mhm. Kennen Sie Fälle, wo, da stelle ich mich jetzt mal ganz naiv, wo Ergebnisse eines Untersuchungsausschusses zu Fehlerkorrekturen im System geführt haben, wo Regierungen und Behördenleiter dann gesagt haben, okay, wir haben verstanden, wir agieren künftig anders, weil besser?
Na, dahinter Ihrer Frage steckt auch so ein bisschen so dieser Anspruch, danach machen wir etwas, dass so etwas nicht wieder vorkommt. Mhm.
Ich sagte ja, ich stelle mich jetzt mal naiv.
Perfekt. Perfekt in dem Sinne, dass wir eine Wahrheit zutage bringen und dann total ändern, das kann es wahrscheinlich in der Politik gar nicht geben. Gerade weil eben der Untersuchungsausschuss auch immer alles in einer Person ist. Er richtet im Urteil, er ist Ankläger, das ist in der Regel die Opposition, er ist aber auch Verteidiger, das ist in der Regel die Regierungsmehrheit. Und das macht natürlich es schon schwierig, sich auf verbindliche Regeln zu einigen. Gleichzeitig, wenn Sie aber gucken, nehmen wir wieder Flick, dann hat es danach, ein paar Jahre später, einfach Regelungen gegeben, was im Bundestag Parteispenden angeht. Das wurde dann noch beschleunigt durch die CDU-Parteispendenaffäre, die wenige Jahre später gekommen ist. Sie sehen es auch beim Dieseluntersuchungsausschuss. Das macht auch viele unglücklich, weil man am Ende nicht so richtig weiß, ob wirklich grundlegend sich etwas verändert hat. Aber Sie sehen, dass die Debatte begonnen hat. Also wie machen wir Prüfmechanismen? Da gibt es ja auch Empfehlungen des Untersuchungsausschusses, die selbst von der Mehrheit mitgetragen worden sind. Also es gibt schon vielleicht nicht die perfekte Lösung, aber durchaus dann Ergebnisse, die Konsequenzen zeitigen.
Carsten Germis, besten Dank nach Hamburg. Zurück zu Dorfrichter Adam aus dem zerbrochenen Krug, dem Lustspiel von Heinrich von Kleist. Wie kommt der Richter eigentlich aus der Nummer raus, dass er über sich selbst zu Gericht sitzen muss, dass er die Tat begangen hat, die er nun im Prozess aber aufklären soll? Für die Abgeordneten einer Regierungspartei, die am Pranger steht, ist das in Untersuchungsausschüssen ebenfalls eine gewaltige Herausforderung. Richter Adam jedenfalls versucht, die Zeugin Evchen, die einzige, die weiß, dass er der Täter ist, unter Druck zu setzen.
Wenn ich freimütig reden darf, Ihr Gnaden, die Sache eignet gut sich zum Vergleich.
Sich zum Vergleich? Wie ihr den wollt bewirken, da noch durchaus die Sache nicht entworren, das hätte ich wohl von euch zu hören Lust.
Mein Seel, wenn ich, da das Gesetz im Stich mich lässt, Philosophie zu Hilfe nehmen soll, so war's der Lebrecht.
Wer?
Oder Ruprecht.
Wer?
Oder Lebrecht, der den Krug zerschlug.
Wer also war's? Der Lebrecht oder Ruprecht? Ihr greift, ich seh's mit eurem Urteil ein, wie eine Hand in einen Sack voll Erbsen.
Auf meine Ehre, mir wäre es vollkommen recht, wenn Sie es alle beide gewesen wären.
Fragt dort, so werdet ihr es erfahren.
Sehr gern. Doch wenn ihr es rausbekommt, bin ich ein Schuft.
Sprich doch, mein Kind.
Sprich, Evchen. Hörst du? Sprich jetzt, Jungfer Evchen. Denk, dass du hier vor Gottes Richtstuhl bist. Ein Richter, immer weißt du, ist ein Richter und einer braucht ihn heute und einer morgen. Sagst du, dass es Lebrecht war? Nun gut. Und sagst du, dass es der Ruprecht war? Auch gut. Willst du mir hier von einem anderen trätschen? Und dritten etwa? Dumme Namen nennen? Sieh, Kind, nimm dich in Acht. Ich sage nichts.
Wenn ihr doch eure Reden lassen wolltet, Geschwätz gehauen nicht und nicht gestochen.
Verstehen's, euer Gnaden, nicht? Die Jungfer weiß, ich wette, was ich will.
Und wir werden nachher noch hören, wie Dorfrichter Adam alles tut, um die Aufklärung zu verhindern. Der lenkt nämlich den Verdacht auf andere. Und er verwirrt Zeugen durch perfide Befragungen. Eine bewährte Methode auch in parlamentarischen Untersuchungsausschüssen. Sie hören HR2, der Tag, über Untersuchungsausschüsse und ihre Folgen. Der erste wurde übrigens schon 1919 eingesetzt, nach der Katastrophe des Ersten Weltkriegs. Und da ging's gleich ans Eingemachte.
Wer ist schuld? Eine Frage solch biblischen Ausmaßes kann in einer parlamentarischen Demokratie natürlich nicht nach Gutsherrenart entschieden werden. So dachten sich am 20. August 1919 hinreichend viele Abgeordnete der Weimarer Nationalversammlung und richteten zu Beginn der ersten deutschen Demokratie gleich den ersten parlamentarischen Untersuchungsausschuss ein. Sein Ziel, er sollte die Kriegsschuldfrage klären und dem Ausland signalisieren, dass es in Deutschland jetzt demokratisch zugeht. Der Auftrag lautete,
durch Erhebung aller Beweise festzustellen, erstens, welche Vorgänge zum Ausbruch des Krieges geführt, seine Verlängerung veranlasst und seinen Verlust herbeigeführt haben, insbesondere, zweitens, welche Möglichkeiten sich im Verlauf des Krieges geboten haben, zu Friedensbesprechungen zu gelangen und ob solche Möglichkeiten ohne die erforderliche Sorgfalt behandelt worden sind.
Doch sofort ergaben sich die ersten Probleme. Die alten Eliten, die hohe Beamtenschaft und das Militär kooperierten nicht. Die rechtsnationalen Mitglieder des Ausschusses sabotierten nach Kräften und deuteten die Aufgabe um. Sie wollten nicht so gerne untersuchen, warum Deutschland schuld am Krieg war, sondern lieber, wer schuld daran war, dass Deutschland den Krieg verloren hatte. Die Sitzungen zogen sich über 13 Jahre hin, bis es 1932 den erstarkten Nazis gelang, diesen ersten Untersuchungsausschuss ergebnislos abzuwickeln. Ein Ergebnis jedoch hatte er. Er lieferte zahlreiche Dokumente, Akten und Befragungen, die heutigen Historikern wertvolles Material an die Hand geben. Für die damalige Politik brachte er nicht mehr als politische Schaukämpfe. Für die spätere historische Bewertung war er wichtig. Nach 1945 wurde der Untersuchungsausschuss ein regelmäßig genutztes Mittel der parlamentarischen Kontrolle. Von 1949 bis 2017 wurden insgesamt 50 Untersuchungsausschüsse eingesetzt. Unter den bekanntesten waren der zur Flick-Affäre und den illegalen Parteispenden, zur Schwarzgeld-Affäre der CDU oder zuletzt die Morde der NSU. In der Flick-Affäre schrieb seinerzeit im Dezember 2000 der Spiegel:
Der Manager Eberhard von Brauchitsch erklärte, 1984 habe ihm Wolfgang Schäuble für den Flick-Untersuchungsausschuss geraten, er brauche sich doch gar nicht so genau zu erinnern. Eine Empfehlung, derer man sich gerne erinnert, wenn Zeugen sich nicht mehr erinnern. Deswegen wird es so viele Abschlussberichte geben, wie es politische Haltungen gibt. Bereits jetzt kämpfen die Fraktionsvertreter bei jeder Sitzung um die Deutungshoheit im öffentlichen Raum.
Untersuchungsausschüsse sind also Orte, in denen, neurologisch noch unerforscht, vermehrt rätselhafte Gedächtnisverluste auftreten. Womöglich sind auch deshalb Vorladungen, sich dort doch bitte einzufinden, bei Politikern nicht sonderlich beliebt.
Mario Scala über den ersten Untersuchungsausschuss in der Geschichte der deutschen Demokratie. Viele weitere folgten, bis hin zu den zahlreichen Ausschüssen zu den Morden und Gewalttaten des nationalsozialistischen Untergrunds. In München nähert sich der NSU-Prozess gegen die der Mittäterschaft Angeklagte Beate Zschäpe dem Ende, aber dort wird nicht das Versagen der Behörden verhandelt, anders als in zahlreichen Untersuchungsausschüssen im Bund und in den Ländern, die schon stattgefunden haben oder gerade noch stattfinden. Einer, der diese genau verfolgt und darüber publiziert, ist der Autor und Filmemacher Dirk Labs. Und ich fragte ihn vor dieser Sendung, die Vielfalt dieser NSU-Ausschüsse, Untersuchungsausschüsse und ihre Ergebnisse, die sind richtig schwer zu durchschauen. Zeit dafür haben sowieso nur Fachleute, nicht das breite Publikum. Ist immer klar, was da im Einzelnen aufgeklärt werden sollte und noch soll?
Naja, es war am Anfang klar und im Ergebnis dann nicht mehr so sehr. Also das ist genauso, wie es Ihnen geht, also als Moderatorin und wahrscheinlich vielen der Zuhörer geht es inzwischen Journalisten auch. Man steigt ja nicht mehr durch. Es ist einfach, sind zu viele Themen angeschnitten worden. Viele Ausschüsse haben sich ein zu großes Programm vorgenommen. Der Hessische ist meiner Meinung nach ein gutes Beispiel dafür. Da gab es ja eigentlich eine klare Aufgabenstellung, die hat man irgendwie da nicht erfüllt. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, dass man sich von Seiten der Parlamentarier hat verwirren lassen von der Gegenseite der Exekutive. Für die ist es ja optimal gelaufen. Wenn am Ende niemand mehr durchschaut, besser kann es ja nicht laufen. Und das ist eines der großen Probleme, was wir in der NSU-Aufklärung haben.
Ist das auch im Hessischen Untersuchungsausschuss zum NSU so? Der geht ja jetzt in die Zielgeraden. Mit welchem Erfolg denn?
Ja, also mich hat das auch ein bisschen geärgert. Ich war ja auch Sachverständiger in Hessen. Ich finde, Hessen hatte eine klare Fragestellung. Und das war, was hat der Verfassungsschützer Temme am Tatort gemacht? Aus. Man brauchte nicht das Ganze drumherum, also auch wenn das ehrenwert ist, sich die Neonazi-Szene anzugucken in Hessen und mögliche Verbindungen zu untersuchen. Ich fand, Hessen war ein Sonderfall. Es gab nur eine Frage zu klären. Und ich habe das Gefühl, da ist die hessische Regierung, teilweise ja auch der aktive Ministerpräsident, unterm Strich zu einfach weggekommen, auch aufgrund der Konstellation der Koalition, Grün-Schwarz. Und die eigentliche Frage hat man nicht geklärt. Und das ist ein Problem.
Heißt das, dass die Abgeordneten, die in den Untersuchungsausschüssen oder in dem Hessischen sitzen, immer das tun, was ihnen die eigene Partei vorgibt, auch im Zweifelsfall Zügel anzulegen? Hört mal, übertreibt's nicht mit der Aufklärung, das könnte für uns politisch gefährlich werden.
Ja, selbstverständlich. Also ich habe ja selber da gesessen und ich habe Fragen bekommen von den Grünen. Ich saß da und habe die ganze Zeit an die Startbahn West gedacht und an Joschka Fischer und habe so staatstragende Fragen bekommen, wo also der Verfassungsschutz geschützt worden ist von grünen Abgeordneten, dass ich da schon saß und dachte, ich bin im falschen Film. Dann hat man sich natürlich gnadenlos in die Disziplin der Regierung gestellt und hat Aufklärung verhindert. Das ist in Baden-Württemberg auch nicht viel besser, da ist man ja an der Regierung. Das ist das große Problem bei der NSU, dass jeder irgendwo mitregiert und überall gibt es Koalitionen. So funktioniert nicht Aufklärung. So ehrenwert die punktuell ist, ich will nicht falsch verstanden werden. Aber natürlich steht die Partei und steht der Macht da halt immer an erster Stelle. Das ist jetzt nicht klar.
Aber die beiden entscheidenden Fragen für uns, für die Bürgerinnen und Bürger, für den deutschen Rechtsstaat, also damit, wie funktioniert denn unsere Demokratie, sind doch folgende. Haben Fehler und Versäumnisse von Bundesbehörden die Bildung des NSU-Netzwerkes begünstigt? Frage 1. Und Frage 2. Haben Bundesbehörden die Aufklärung der Straftaten erschwert? Würden Sie das schon mit einem klaren Ja beantworten?
Ja, beides ja, ganz eindeutig. Das steht nicht mehr zur Debatte. Die Frage ist nur, ich erinnere mich sozusagen an das Statement der Abgeordneten nach dem ersten Ausschuss im Bundestag. Da gab es ja zwei und nach dem ersten hat man gesagt, wir wissen nun, es wurden Fehler gemacht. Ja, das wusste man vorher schon, sonst hätte es ja die Toten nicht gegeben. Mhm. Die Frage ist doch, warum passiert ein Fehler? Ist das ein Fehler, weil, so wie das versucht worden ist, uns zu erklären, weil alle ein bisschen blöd sind und überarbeitet und Föderalismus und was man dann immer hört? Oder steckt da mehr dahinter? Und beim NSU, deswegen gibt es ja so viele Untersuchungsausschüsse, gibt es einen sehr starken Anfangsverdacht, dass da mehr dahinter steckt. Dass also was vertuscht werden soll. Was auch immer. Und das wissen wir nicht. Und an dieser Frage, an der entscheidenden Frage, war das jetzt also ein Fehler oder steckt da mehr dahinter, sind wir, und das muss man so hart sagen, kein Millimeter weitergekommen. Der Anfangsverdacht ist sehr viel, wiegt inzwischen sehr viel schwerer. Es spricht sehr viel dafür, wenn man da mal logisch drüber nachdenkt, dass an bestimmten Stellen was vertuscht werden soll. Aber warum? Da ist man nicht weitergekommen. Das liegt auch daran, dass natürlich diese ganzen Untersuchungsausschüsse teilweise unkoordiniert gearbeitet haben. Also es sind ja manche Zeugen 10-mal verhört worden. Und ich hatte nicht das Gefühl, dass das Informationsmanagement da immer perfekt gelaufen ist. Mhm. Weil das fast nicht mehr zu machen ist, alle Aussagen immer ständig präsent zu haben, alles zu vergleichen und da an einen Strang zu ziehen. Und so finde ich schon eine Art von Scheitern, dass man bei der Frage, was ist denn jetzt gewesen, nicht weitergekommen ist. Und da bleibt so ein diffuses Gefühl zurück, denke ich mal, bei den Wählern, den Bürgern. Irgendwas war da komisch, aber was, weiß man immer noch nicht.
Nochmal zum ersten Untersuchungsausschuss des Bundestags 2013. Da lag am Ende ein Abschlussbericht mit über 1000 Seiten vor. Und da ging es auch um Fehler von Ministern, die heute längst nicht mehr im Amt sind. Günther Beckstein von der CSU, Otto Schily von der SPD und andere. Was bringt eigentlich eine solche Benennung von Verantwortlichen, wenn die längst im Ruhestand sind?
Naja, also für das System, sage ich jetzt mal, für den Apparat, also Beamten im weitesten Sinne im Sicherheitsapparat, im Verfassungsschutz, in den Ministerien, die beobachten alle ganz genau, was passiert nach so einer Sache.
Ja.
Wer bekommt Ärger? Verliert jemand seinen Posten oder Schlimmeres? Und da hat man ganz genau registriert, dass natürlich die Leute, die wirklich den größten Mist gebaut haben, denen ist gar nichts passiert oder wenig passiert. Man muss sich mal vorstellen, es ist einer der größten Sicherheitsskandale in der Geschichte der Bundesrepublik und niemand wird wirklich ernsthaft disziplinarisch belangt. Niemand. Selbst Kemmenich in Hessen, der also mehrfach bewiesenermaßen den Bundestag angelogen hat, bewiesenermaßen, und ihm passiert nichts, obwohl es die Möglichkeit gäbe, das strafrechtlich zu verfolgen.
Weil der Verfassungsschutz ihn schützt?
Ja, natürlich. Was wir hier erleben, ist ein Machtkampf zwischen der Legislative und der Exekutive. Wie bei jedem Untersuchungsausschuss ist es immer das gleiche Spiel. Und man muss schon sagen, dass sich die Exekutive in einem beängstigenden Ausmaß durchgesetzt hat. Ich finde es für eine Demokratie inakzeptabel, dass man es nicht schafft, Beamten, die von uns allen bezahlt werden, zum Sprechen zu bringen. Das muss man so hart sagen. Also jemand wie Kemme, er wird bezahlt von unseren Steuergeldern. Es gab ja zwei große Gruppen, die schweigen in diesem Komplex. Das eine sind die Neonazis, das andere die Verfassungsschützer. Und das eine können wir nicht ändern, weil wir sind ein Rechtsstaat. Wir können Leute nicht dazu zwingen zu sprechen. Das sind die Nazis. Aber bei den anderen hat man schon Möglichkeiten, Druck zu machen. Aber wenn ich natürlich als Beamter im Sicherheitsapparat sehe, selbst der Kollege, der wirklich was zu verbergen hat, der mehrfach lügt vor Ausschüssen, dem passiert unterm Strich nichts, dann sage ich mir natürlich auch, dann schweige ich doch auch. Warum soll ich dann reden? Und das ist das Problem. Die Botschaft, die ausgesandt worden ist, war ganz klar, wer schweigt, gibt keine Probleme. Und die wenigen Polizisten zum Beispiel, die mit den Ausschüssen offen geredet haben, haben große berufliche Probleme bekommen. Gerade in Thüringen zum Beispiel.
Einschätzung des Autors und Filmemachers Dirk Labs, der zusammen mit Stefan Aust eine Buchrecherche über den Staat und die Mordserie des NSU publiziert hat. Und jetzt nochmal der Dorfrichter Adam. In seiner Not versucht er im Prozess, die Schuld auf den Teufel zu lenken, den Verdacht von sich abzuwenden. Und was der Dorfrichter Adam versucht, das üben auch Abgeordnete in jedem parlamentarischen Untersuchungsausschuss. Schuldzuweisung an andere. Eine hohe Kunst, was auch Richter Adam weiß.
Den einzigen Skrupel nur, ihr würdigen Herren, macht, dünkt mich, hier die Perücke. Wer sah den Teufel je in solcher Tracht?
Wir wissen hierzulande nur unvollkommen, was in der Hölle Mut ist, Frau Brigitte. Nichts würd ihr. Wehrt vor allem Volk ihn schmachvoll vom Tribunal zu jagen. Was euch schützt, ist einzig nur die Ehre des Gerichts. Schließt eure Session.
Ich will nicht hoffen.
Ihr hofft jetzt nichts, ihr zieht euch aus der Sache.
Glaubt ihr, ich hätte? Ich, der Richter? Wenn hier der Anschein mich verdammt, solange die Jungfer schweigt, begreife ich nicht, mit welchem Recht ihr mich beschuldigt. Hier auf dem Richtstuhl von Häusem sitze ich und lege die Perücke auf den Tisch. Den, der behauptet, dass sie mein gehört, fordere ich vor das Oberlandgericht in Utrecht.
Die Perücke passt euch doch, mein Seel, als wäre auf euren Scheiteln sie gewachsen. Patsch!
Oh. Verleumdung!
Nicht?
Als Mantel um die Schulter mir noch zu weit. Wie viel mehr um den Kopf?
Ei, solch ein Donnerwetterkerl!
Still er!
Ei, solch ein blitzverfluchter Richter, das!
Noch einmal, wollt ihr gleich, soll ich die Sache enden?
Ja, wenn euer Gnaden erlauben, fäll ich jetzt zu dieser Sentenz. Und Ruprecht dort, der Racker, ist der Täter.
Oh, gut, das weiter.
Den Hals erkenne ich ins Eisen ihm. Und weil er ungebührlich sich gegen seinen Richter hat betragen, schmeiß ich ins Gefängnis ihn.
Den Ruprecht?
Ins Gefängnis, mich?
Ins Eisen!
In das Gefängnis gehen?
Den Hals ins Eisen stecken! Seid ihr auch Richter! Er dort, der Unverschämte, der dort sitzt, er selber war's. Auf, Ruprecht! Der Richter Adam hat den Krug zerbrochen.
Ei,
warum? Er? Der dort?
Er, ja. Auf jetzt, Ruprecht. Adam. Er war bei deiner Eva gestern. Auf, fass ihn. Schmeiß ihn jetzt, so wie du willst.
Verzeiht ihr, Herrn, ich bin sogleich zurück.
Der zerbrochene Krug. H2 der Tag. An einem Tag, wo die FDP Unterstützer sucht für einen Untersuchungsausschuss zum Versagen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge und dem Versagen des Krisenmanagements der Bundesregierung. Die Aufklärung könne einen Beitrag zur Befriedung der Gesellschaft leisten, behauptet FDP-Chef Christian Lindner. Und das ist ein Satz, der in Anhörungen des amerikanischen Kongresses nie fallen würde. Dort werden Zeugen nämlich ganz scharf gegrillt, selbst mächtige Firmenchefs. Mit einer Ausnahme, das muss man sagen, Facebook-Gründer Mark Zuckerberg, ihn ließen die Abgeordneten im Datenskandal erstaunlicherweise vom Haken. Aber andere nicht. Mark Hoffmann schildert ihnen das.
Mr. Butterfield, are you aware of the installation of any listening devices in the Oval Office of the President?
Im Jahr 1973 sorgt Alexander Butterfield für eine Überraschung. Der frühere Referent im Weißen Haus bestätigt vor den Senatoren, ja, US-Präsident Nixon lasse Telefongespräche heimlich aufzeichnen.
I was aware of listening devices. Yes, sir.
Butterfields Aussage im Untersuchungsausschuss gilt heute als ein Wendepunkt in der Watergate-Affäre. Am Ende stand Nixons Rücktritt.
And they were installed in his two offices, the Oval Office and the EOB Office.
Die Kongressmitglieder verstehen sich als die Augen und Ohren der amerikanischen Öffentlichkeit. Zeugenbefragungen sind ihr Instrument, um der Regierung auf die Finger zu schauen und Hintergründe zu beleuchten. Der oberste Gerichtshof in den USA, der Supreme Court, hat den beiden Kongresskammern im Laufe der Zeit weitgehende Rechte eingeräumt. Zeugen dürfen unter Strafandrohung vorgeladen werden und sie können vereidigt werden. Facebook-Gründer Mark Zuckerberg kam im April dieses Jahres freiwillig. Der öffentliche Druck war zu groß.
How much do you store of that? All of it?
Was speichern Sie genau? Alles? Will die Senatorin wissen.
Senator, we store data.
Alle Daten über die Inhalte, die Nutzer auf Facebook teilen, erklärt Zuckerberg geduldig. Am Ende kommt er vergleichsweise glimpflich davon. Einige der älteren Kongressvertreter offenbaren beim Vortragen ihrer Fragen an den Facebook-Chef, dass sie selbst nicht ganz verstanden hatten, worum es technisch geht. Rauer ging es nach der Finanzkrise vor 10 Jahren zu. 2 Jahre dauerte die parlamentarische Untersuchung zu den Ursachen der Krise, die die USA in eine verheerende Rezession steuerten. Kongressabgeordnete nahmen die Chefs der großen Investmentbanken ins Kreuzverhör.
You are taking
Solche Befragungen sind Informationsgewinnung und zur Schau gestellte politische Macht zugleich. Wenn Unternehmensmanager im Kongress gegrillt werden, folgt die Befragung meistens einem bestimmten Ritual. Zunächst müssen die mächtigen Manager Abbitte leisten, sich entschuldigen und volle Aufklärung versprechen. Doch nach der Buße folgt nicht gleich die Absolution, sondern meistens beginnt dann ein Trommelfeuer kritischer Fragen. Der damalige USA-Chef von Volkswagen, Michael Horn, hat es erlebt im Dieselskandal 2015 vor dem zuständigen Ausschuss für Energie und Wirtschaft. Der VW-Manager gibt sich demütig und einsichtig.
I would like to offer a sincere apology.
Welche Themen die Kongresspolitiker untersuchen, entscheiden die 40 regulären Ausschüsse selbst, auch welche Zeugen sie ein- bzw. vorladen. Die Praktiken der Wall Street waren einmal genauso Gegenstand von Untersuchungen wie die Aktivitäten des Ku Klux Klan, der Untergang der Titanic oder aber der Vietnamkrieg. Einige Befragungen entwickeln sich zum Medienereignis. Das Kabelfernsehen überträgt die oft stundenlangen Befragungen live.
Und wie übersteht man die Fragen in einem deutschen Untersuchungsausschuss? Wie windet man sich raus? Welcher Abgeordnete lässt Zeugen vom Haken und welcher nicht? Marc Wiedmann, Journalist der Zeit und Vorstandsmitglied im Netzwerk Recherche. Guten Abend.
Schönen guten Abend, Frau Sauter.
Sie haben schon über 8 Ausschüsse berichtet. Reden wir erstmal über Sie, über das Frontschwein in den Ausschüssen sozusagen. Wie haben Sie die quälende Länge von 8 Ausschüssen überstanden?
Ja, das waren alles Ausschüsse in Bundesländern, also in Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Hamburg. Und ich habe da sehr viele Stunden meiner Lebenszeit schon verbracht und leider war nicht jede Stunde sinnvoll investiert, weil es ziemlich gute Tricks gibt für die Regierungsmehrheit, so einen Ausschuss unglaublich in die Länge zu ziehen. Und diese Tricks werden natürlich in der Regel überall genutzt.
Schieb doch dem Teufel die Schuld zu, um die eigene Tat zu vertuschen, so macht es Dorfrichter Adam im zerbrochenen Krug. Wie machen es denn Abgeordnete?
Also der fieseste Trick ist, die Veranstaltung so aufzuplänen, dass sie für alle zu einer einzigen Nervenprobe wird. Das geht zum Beispiel so, dass man den Untersuchungszeitraum erweitert, möglichst zurück bis in die Bronzezeit. Und dann wird erstmal die ersten 20 Sitzungen lang die Zeit vor dem eigentlichen Skandal behandelt, sehr grundsätzliche Fragen. Und wenn man dann zum eigentlichen Thema kommt, sind alle schon völlig erschöpft und die breite Öffentlichkeit hat sich dann oft schon wieder auf andere Themen konzentriert und das Interesse verloren. Also oft ist einfach das Ziel, die Öffentlichkeit erstmal zu ermüden. Das geht auch beispielsweise, indem man jede Menge unergiebige Zeugen lädt als Regierungsmehrheit, gerne auch bevor die eigentliche Hauptfigur auftritt am selben Tag. Ich habe es erlebt, bevor Kurt Beck im Nürburgring-Untersuchungsausschuss zu Wort kam, wurde erstmal stundenlang sein Pressesprecher ausführlichst befragt, der überhaupt nichts zum Thema beitragen konnte.
So schindet man Zeit.
Genau, als Kurt Beck dann endlich dran kam, war es draußen schon dunkel und viele Journalisten mussten schon den Saal verlassen, weil sie ihre Artikel dringend fertig schreiben mussten, weil der Redaktionsschluss da war. Und am nächsten Tag war dann gar nicht so viel über das Thema in der Presse zu lesen. Ein billiger Trick, aber er hat gut funktioniert.
Und wie ist das mit Zeugen? Wie arbeitet denn jemand, der eigentlich nicht aufklären will, weil er die eigene Regierung schützen will oder die eigene Fraktion, Zeugen, damit die sich im Kopf verwirren oder sich falsch erinnern oder gar nicht mehr reden? Wie macht man das?
Also Zeugen einschüchtern muss man eigentlich gar nicht, weil viele Zeugen, die auftreten vor Untersuchungsausschüssen, sind ja in der Regel Teil des Regierungsapparats. Die brauchen erstmal eine Aussagegenehmigung. Da steht dann genau drin, zu welchen Themen sie sich äußern dürfen und nicht. Und die überlegen sich natürlich vorher schon sehr gut, was sie sagen und auch, was sie sagen, damit ihre berufliche Karriere danach nicht beendet ist. Was ich häufig erlebt habe, ist, dass eben Politiker in den Sitzungen, wenn sie zur Regierungsmehrheit gehören, so ein bisschen als Bodyguard auftreten, auch für solche Zeugen. Das heißt, wenn ein Zeuge was sagt, was man so interpretieren könnte, dass es für die Regierung gefährlich wird, meldet sich immer sofort einer zu Wort und fragt, ja, kann man das vielleicht auch anders sehen? Haben Sie das wirklich so gemeint oder haben Sie es vielleicht anders gemeint? Haben Sie es vielleicht so gemeint? Und baut Ihnen sozusagen eine Brücke zurück zu der Erzählung, die man als Regierung gerne vermitteln möchte in so einem Untersuchungsausschuss.
Da wird also reingegrätscht, um jemanden dazu zu bringen, dass er sich nicht um Kopf und Kragen redet.
Ja, das kommt immer wieder vor, ja.
Mhm. Christoph Schwennecke, der Chefredakteur des Magazins für politische Kultur Cicero, hat vorhin in seinem Pro für einen Untersuchungsausschuss über die Lage im BAMF gesagt, der könne dazu beitragen, die Spaltung in der Gesellschaft über die Flüchtlingskrise zu überwinden, womöglich. Das scheint mir ein hoher Anspruch. Und angesichts dessen, was Sie gerade erzählen, ist das überhaupt realistisch, dass ein Ausschuss sowas leistet, einen so großen Akt einer Befriedung?
Also ich glaube, in der Theorie könnte er das auf jeden Fall. Also in der besten aller Welten würde man ja sozusagen allein an der Aufklärung interessiert, sich die Fakten betrachten, über einen monatelangen Zeitraum jede Sitzung verfolgen und hätte dann am Ende eines so langen Prozesses dann wirklich eine Basis, auf der man sich eine fundierte, durch Fakten gesicherte Meinung bilden kann. Ich bin mir nicht sicher, in der Praxis halten nur wenige Leute so durch, dass sie sich das wirklich alles von Anfang bis Ende anschauen. Auch Journalisten geben oft irgendwann auf oder kommen dann nur noch zu den Highlights. Und ich bin mir nicht sicher bei den Bürgern, wie viele Bürger wirklich bis zum Schluss durchhalten. Wer das tut, der erfährt dann wirklich eine Menge. Aber ich habe immer das Gefühl, auch in solchen Sitzungen, dass es vielen Leuten gar nicht um die Wahrheit geht, sondern eigentlich um eine Bestätigung für ihr Weltbild. Und da ist eben das Spiel der Opposition, die Regierung anzugreifen und das Spiel der Regierung, sich zu verteidigen. Und die Wahrheit ist dazwischen irgendwo. Und im besten Fall interessiert sich noch die Öffentlichkeit dafür, aber die braucht einen sehr langen Atem.
Und so wird das wahrscheinlich auch mit einem möglichen Untersuchungsausschuss zum BAMF sein. Marc Wittmann von der Hamburger Wochenzeitschrift Die Zeit. Besten Dank und schönen Abend.
Für Sie auch, danke.
Und das war der Tag. Wenn Sie erleben wollen, wie eine solche Sendung entsteht, die Sie gerade gehört haben, wie wir ein Thema erarbeiten und darüber so lange diskutieren, bis wir wissen, wie wir es aufziehen wollen und wen wir zur Recherche losschicken, bis wir dann um 18.05 Uhr auf Sendung gehen. Wenn Sie das wissen wollen, dann kommen Sie bei uns vorbei. Am 21. Juni sind unsere Türen offen. Ein Tag in der Redaktion des Tags. Jetzt bewerben über hr2.de. Wir freuen uns auf Sie. Mein Name ist Claudia Sauter. Schönen Abend noch.